Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Guten Morgen kann man eigentlich auch noch sagen hier, die Uhrzeit. Schön, dass ihr da seid. Freut mich bei dem schönen Wetter, dass ihr euch aufgemacht habt und dass wir gemeinsam heute mal in die Bibel schauen, was er uns denn zu sagen hat zu dem Thema Menschen wahrnehmen. Und bevor wir einsteigen, mal eine Frage an dich. Wie war es als du das letzte Mal mit jemandem über deinen Glauben gesprochen hast? Versuch dich mal dran zu erinnern. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie ging es dir damit? Oder ist es noch gar nicht passiert? Oder ist schon sehr lange her, dass du sagst, ich kann mich gar nicht mehr erinnern? Ich muss zugeben, bei mir war es das letzte Mal, letzten Sonntag, aber davor auch schon lange nicht mehr. Und letzten Sonntag war auch schönes Wetter. Ich habe mich dann nach dem Gottesdienst mittags auf den Balkon gesetzt. Und mein Nachbar, relativ neuer Nachbar, der wohnt noch nicht so lange bei uns im Haus, der hat unten in seinem Garten ein bisschen gearbeitet. Und war sich so, ich habe dann Hallo gesagt, runtergerufen, die sprechen Englisch, also sprechen kein Deutsch, haben wir so ein bisschen auf Englisch kurz uns unterhalten. Und da hat er so unsicher gefragt, ja, darf er überhaupt jetzt sonntags hier was im Garten machen? Ne? Und da habe ich gesagt, er hat so ein bisschen ein Beet vorbereitet, habe ich gemeint, solange er keine Maschinen verwendet, ist aus meiner Sicht kein Problem. Und dann hat er gefragt, ja, wie es mir geht. Und da habe ich gesagt, ja gut, wir hatten heute Gottesdienst. Und dann hat er mich so angeschaut und dann hat man gesehen, okay, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Und ich habe nur gesagt, Sunday Service, aber das kennt er gar nicht, Gottesdienst, Kirche. Und wir sind dann auch nicht näher darauf eingegangen, er hat keine Fragen gestellt, war jetzt irgendwie keine Neugierde da oder so, eher eine Verunsicherung vielleicht. Und trotzdem glaube ich, dass Gott solche Momente auch nutzen kann, um da an den Menschen zu arbeiten. Und wir wollen heute mal schauen, wie es dem Paulus eigentlich so in so einer Situation erging. Und dass ihr es so ein bisschen einsortieren könnt, die Vorgeschichte. Paulus ist in Griechenland auf Missionsreise unterwegs mit seinen Mitarbeitern. Also damals schon Griechenland, heute Griechenland. Und er war in Thessaloniki und da haben sie Widerstand erfahren. Die haben die dortigen ansässigen Juden, also die theologischen Juden dort, die gläubigen Juden, die haben ihnen das Leben schwer gemacht und dann mussten sie nach Beröa fliehen. Das ist so 50 Kilometer weiter entfernt von Thessaloniki. Damals natürlich alles überwiegend zu Fuß unterwegs, also schon ein größerer Marsch. Und da ging es ihnen zunächst besser in Thessaloniki. Und dann sind aber die Juden in Beröa, das sind Juden aus Thessaloniki nach Beröa ihnen nachgereist und haben ihnen auch dort das Leben schwer gemacht. Also die haben Anstoß genommen an der Botschaft, die der Paulus weitererzählt hat. Und dann musste Paulus wieder fliehen, und zwar nach Athen. Und dann haben sie ihn nach Athen begleitet, ein paar gläubige Christen, und sind zurück. Und Paulus hat gesagt, und schickt uns danach auch bitte den Silas und den Timotheus nach Athen. Das heißt, Paulus ist jetzt in Athen, seine Mitarbeiter sind nicht bei ihm. Hier bin, nutze ich die Zeit und gebe das Evangelium weiter. Und was er dort jetzt erlebt hat, wie es ihm damit ging, was wir vielleicht auch von ihm mitnehmen, lernen können, das wollen wir uns jetzt gemeinsam in dem Text, im Bibeltext anschauen. Der steht heute, Apostelgeschichte 17, ab dem Vers 16 bis Vers 34. Also ich zeige es euch kurz, das kommt jetzt kurz auf euch zu. Wir lesen es gemeinsam, ihr könnt vorne mitlesen, aber es ist eine sehr gut verständliche Geschichte und gibt euch einfach den Kontext, worum es heute geht. Und dann picken wir uns nachher. Wir gehen nicht den ganzen Text dann durch, wir picken uns dann einfach ein paar Punkte raus. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, auf seine Mitarbeiter Silas und Timotheus, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen, aber Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen: was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, wir schauen nachher, was der Areopag ist, klären wir nachher, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, also ein Politiker, Lokalpolitiker, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Paulus ist in Athen. Wir wissen nicht, wie lange, vermutlich eine längere Zeit. Er wartet, bis seine Mitarbeiter kommen, vielleicht ein paar Tage, vielleicht auch einige Wochen. Wir wissen es nicht genau, der Text sagt es uns nicht. Er läuft durch die Stadt. Er nimmt die Lebenswelt und die Realität der Athener wahr. Er schaut sich die Tempel und die Skulpturen an. Er sieht, dass sie ein spirituelles Bedürfnis haben, dass sie auf der Suche sind, dass sie eine Sehnsucht haben. Und er geht über den Markt, sieht, wie sie leben, was sie beschäftigt. Was macht Paulus hier? Er versucht, das Leben, den Alltag, die Gespräche der Menschen wahrzunehmen. Warum macht er das? Weil das Evangelium von Jesus genau in die Lebenssituation der Athener sprechen möchte. Es dockt da an, es holt sie da ab, wo sie Ängste, Sorgen, Nöte, Probleme, Fragen, vielleicht auch keine Hoffnung haben. Und dazu geht er regelmäßig in die Synagoge, adressiert also zunächst die Theologen oder die religiösen Menschen in der damaligen Zeit. Dann geht er aber auch täglich auf den Markt. Er mischt sich unter das Volk. Die Missionare, die wir heutzutage so kennen, erleben, machen genau das Gleiche. Die gehen auch ins Ausland, die gehen dorthin, wo die Menschen leben. Die integrieren sich, die mischen sich unter die Menschen und schauen und nehmen sie wahr und schauen, wie sie leben. Und dann laden die Athener ihn auf den Areopag ein. Jetzt, was ist der Areopag? Das ist ein Hügel in Athen zu Ehren des Kriegsgottes Ares. Also die Griechen haben ja viele verschiedene Götter verehrt. Aphrodite und Poseidon und eben auch den Kriegsgott Ares. Und nach dem wurde der Hügel benannt. Und dort war auch das höchste Gericht ansässig. Und das war der Platz, wo man Gerichtsurteile verkündigt hat. Und dort haben sie Paulus eingeladen. Also wenn uns mal jemand einlädt und sagt, hey, erzähl uns doch mal von deinem Glauben. Ich weiß nicht, wann dir das letzte Mal passiert ist. Bei mir ist es schon lange her, wenn überhaupt. Dann geht drauf ein. Paulus ist drauf eingegangen. Was verkündigt Paulus? In Vers 18 heißt, er verkündet das Evangelium von Jesus Christus und der Auferstehung. Die Athener waren erstmal neugierig, es war was Neues. Sie kannten das nicht und wollten wissen, worum es da geht. Wir sind ja oft auch heutzutage, wir schauen Nachrichten, wir sind immer offen für Neues, wollen immer den neuesten Stand von irgendwas haben. Oft ist es auch wichtig, informiert zu sein, aber manchmal kann das auch eine ungesunde Richtung einnehmen. Auf jeden Fall hat Paulus dann von Buße und Auferstehung gesprochen. Und als er das erzählt hat, da haben sie sich abgewendet von ihm. Der Kern des Evangeliums, der polarisiert. Die einen öffnen sich, die anderen spotten oder wenden sich weg. Die Athener, ich glaube, vermute, die Athener haben gemerkt, dass das Evangelium nicht nur der neueste Gossip, der neueste Tratsch ist, sondern dass es sie ganz persönlich betrifft. Das Evangelium hat was mit uns persönlich zu tun. Und so kann es uns auch gehen, wenn wir von Jesus weitererzählen. Spott wird oft auch durch Belächeln geäußert. Oder? Jemand sagt nichts, muss nicht verbal spotten, aber belächelt dich. Und ab da bist du in irgendeiner Schublade als Christ. Das habe ich schon erlebt. Und du weißt dann, okay, die halten dich für schräg, weil du halt an das Evangelium glaubst, an einen Gott, der alles geschaffen hat, an eine Auferstehung. Wir müssen damit rechnen, wenn wir das Evangelium weitergeben, dass uns das auch passiert. Davor sind wir nicht gefeit. Trotzdem macht Paulus keine Abstriche von seiner Botschaft. Er weiß, nur das klare Evangelium, das hilft den Menschen. Wenn er das irgendwie weichspült und sagt, ja, kannst eigentlich glauben, was du willst, Hauptsache du hast irgendeinen Glauben, sowas in der Richtung, ein bisschen verwässern, damit kann jeder was anfangen. Ja. Der eine glaubt ans Universum, der andere glaubt an die indischen Gottheiten oder an eine Energie. Aber es ist nicht alles das Gleiche. Paulus war ganz klar an seiner Botschaft, obwohl er gewusst hat, wie die Menschen darauf reagieren könnten. Er weiß, nur das klare Evangelium rettet die Menschen. Nur wenn ich weiß, Buße, Umkehr von meinem Lebensweg, errettet mich. Das heißt, was Paulus nicht predigt, was heutzutage, was man auch ab und zu hört, ist das sogenannte Wohlstandsevangelium. Paulus hat nicht gesagt, wenn du glaubst, dann sind alle deine Probleme gelöst. Ja, dann fällt alles irgendwie dorthin, wo es hingehört, alles fällt an seinen Platz und du hast keine Probleme mehr, dir geht's gut, du wirst Wohlstand haben, du wirst Gesundheit haben, du wirst gute Beziehungen haben, alle werden dich mögen. Das hat Paulus nicht erzählt. Eigentlich eher hat er das Gegenteil erlebt. Was nicht heißt, dass uns das Evangelium nicht auch im Alltag helfen kann. Aber es gibt eine Perspektive über diese Realität in diesem Leben hinaus. Das ist das Evangelium. Es hat zwar auch einen Platz hier in unserem Alltag, aber es hat diese Perspektive über das Leben hinaus. Deswegen hat Paulus von der Auferstehung geredet. Und nur das ist das, was uns im Endeffekt auch Hoffnung geben kann. Und Paulus bringt diese Hoffnung zu den Athenern in Form einer Person. Er möchte den Athenern diese Person näher bringen. Diese Person ist Jesus Christus. Und das heißt nicht, wenn du zum Glauben kommst, dass Gott alle deine Lebensumstände sofort verändert, sofort verbessert, dass alles gelöst wird, sondern es geht erstmal um die Vergebung der Schuld und die Hoffnung auf das ewige Leben. Das Leben nach diesem Leben, ob Jesus zu unserer Lebzeit wiederkommt und wir verwandelt werden, so wie es in der Bibel auch heißt, und dann zu ihm kommen, oder ob wir wirklich hier nochmal den Tod erleben, sterben und danach auferweckt werden. Im Endeffekt kommt es auf dasselbe hinaus. Wir haben das ewige Leben durch Jesus Christus. Und das hat er ihnen weitergegeben. Er hat keinen Smalltalk betrieben. Manchmal ist Smalltalk gar nicht schlecht, um einen Einstieg zu finden. Aber er ist da nicht stehen geblieben. Er hat den sogenannten Deep Talk, also tiefe Gedanken, weitergegeben. Er redet nicht über Belangloses, sondern er kommt zum Punkt. Ja, worum geht's eigentlich? Was ist für euch wichtig? Und wenn wir solche Gespräche führen, dann ist es auch wichtig, glaube ich, dass wir nicht den anderen als Bekehrungsopfer sehen. Dem muss ich jetzt meinen Glauben weitergeben und ich verkaufe ihm irgendwas oder ich stülpe ihm irgendwas über, was er eigentlich noch gar nicht verstehen kann oder wo er noch gar nicht bereit dafür ist, sondern ich sollte schon unser Thema als Wahrnehmen, dieses Gespür dafür haben, was braucht eigentlich mein Gegenüber, wo steht er gerade, was beschäftigt ihn. Und nichtsdestotrotz sind wir keine Therapeuten, die Probleme anderer bearbeiten. Wir haben die klare Botschaft des Evangeliums und Gott wird es Seine dazu tun. Paulus wusste, die verlorenen Menschen, die brauchen zuerst mal Frieden mit Gott, bevor dann Gott dann auch die anderen Dinge angehen kann. Wie baut Paulus eigentlich seine Predigt auf? Das ist auch ganz interessant. Wenn wir jetzt hören, Evangelium, ich darf das weitergeben, ich soll mein Gegenüber wahrnehmen und ich soll ihm aber trotzdem das Evangelium weitergeben. Wie mache ich das eigentlich? Worum geht es da eigentlich? Und so gibt Paulus den Athenern in seiner Rede einen kurzen Abriss darüber, dass Gott die Erde, das Universum, den Menschen eigentlich alles erschaffen hat. Das ist so die Grundlage. Und dann sagt er, und deswegen, weil es diesen Gott eben gibt, diese Realität gibt, deswegen sollen wir Gott kennenlernen und suchen. Sie sollen Gott kennenlernen und suchen. Wenn wir oft oder manchmal ins Gespräch kommen über den Glauben, dann merken wir, es ist eigentlich gar kein Bedürfnis da, Gott kennenzulernen, Gott zu suchen. Die Menschen haben sich ihr Leben eingerichtet und leben einfach so vor sich hin. Und wenn sie dann irgendwann in eine Lebenskrise kommen, dann fängt man erstmal drüber nachzudenken und wird offener. Und so sind es vielleicht auch auf dem Areopag, waren vielleicht Zuhörer, die haben sich das Leben gut eingerichtet, die brauchen keinen Gott, die wollten später nochmal vielleicht davon hören, aber im Moment interessiert sich es eigentlich nicht. Und dann gibt es eben andere, die die stecken in einer Lebenssituation drin, die Paulus gar nicht kannte. Er hat einfach das Evangelium weitergegeben, aber die hat das Evangelium angesprochen. Die waren offen dafür. Und die haben gesagt, ja, das ist genau, was ich brauche. Und haben gemerkt, ja, sie sollen umkehren von ihren falschen Wegen, sie sollen Buße tun. Das bedeutet das Wort, dass ich umkehre von dem, wo ich eigentlich genau weiß. Eigentlich ist es nicht in Ordnung, so wie ich lebe. Oder vielleicht in einem bestimmten Lebensbereich, wo ich sage, okay, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und warum sollen sie umkehren? Weil es, sagt Paulus auch, weil es am Ende der Zeit ein Gericht geben wird. Gott wird unser Leben anschauen. Und wenn wir uns nicht für Jesus entschieden haben, dann wird er unsere Werke anschauen und die werden alle nicht ausreichen. Wenn wir ehrlich sind, ohne Gott kann man eigentlich nicht viel Gutes bewirken. Dass manches Gutes, das nach außen gut aussieht, ist vielleicht auch nur Egoismus, frommer Egoismus. Also er sagt, die Schöpfung, ihr wurdet von Gott erschaffen, deswegen sollt ihr ihn kennenlernen. Und es soll umkehren von euren falschen Wegen und euch zu Gott hinwenden. Ist eigentlich gar nicht kompliziert. Wenn man diese drei Punkte nimmt, die geben eigentlich das Evangelium wieder. Und wenn man ehrlich ist, sogar ein Kind kann das Evangelium gut verstehen. Vielleicht sogar besser als manche Erwachsene. Und auch vielleicht einfacher annehmen als manche Erwachsene. Ja, manchmal tut man sich schwer, wie in der aufgeklärten Welt, im aufgeklärten Zeitalter. Also einer Verstehung kann ich nicht glauben. Das kann nicht sein. Das habe ich noch nie gesehen, noch nie erlebt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann tut man sich eben schwer mit dem Evangelium, weil man nur das glauben kann, was man auch selbst versteht. Das wäre jetzt nochmal ein anderer Aspekt, wo wir jetzt nicht vertiefen wollen. Aber diesen Glauben kann Gott schenken. Gott kann diesen Glauben schenken, kann uns das Herz öffnen und sagen, ja, auch wenn ich es nicht physikalisch nachvollziehen kann oder biologisch, aber ich glaube, dass Gott das kann. Jemand, der so eine Welt geschaffen hat, der so eine Natur geschaffen hat, so eine Tierwelt, Gesundheit, der kann auch Menschen auferwecken. Die Athener, wie reagieren sie drauf? Die haben das genauso, dachten auch, sie sind aufgeklärt. Das waren Philosophen, die haben sich viele, viele Gedanken um das Leben gemacht. Die haben sich überlegt, wie kann man denn gut leben, gut und anständig als Mensch, und haben darüber philosophiert. Und deswegen lehnen sie die Auferstehung erstmal ab. Aber einige kommen auch zum Glauben. Vielleicht waren es welche, die eine Not in sich hatten, die irgendwo diesen Hunger, dieses Verlangen nach einer Bestimmung hatten. Die nicht zum Glauben kamen, denen ist Paulus nicht hinterhergelaufen. Manchmal hat man das Gefühl, ich muss irgendwie alles Mögliche tun, wenn jemand das Evangelium ablehnt, muss ich alles tun, um ihn doch noch irgendwie zu überzeugen und irgendwie dazu zu bekommen, dass er Ja sagt, dass er sich bekehrt. Das hat Paulus nicht getan. Er hat es stehen lassen, er ist sogar weggegangen. Er hat die Botschaft weitergegeben. Wir haben das auch in den früheren Predigten mal gehört, von den Jüngern, die dann einfach den Staub abschütteln sollen, wenn sie irgendwo keine Offenheit erlebt haben. Ja. Wir sollen die Menschen nicht vergewaltigen, dass sie glauben. Das hat Jesus auch nie getan. Jesus hat mal gefragt, wollt ihr auch zu seinen Jüngern, die dann irgendwann gesagt haben, oh, das ist uns aber irgendwie ein bisschen zu hart, deine Rede. Und dann sind sie von ihm weg. Und dann hat Jesus auch gefragt zu seinen Jüngern, wollt ihr auch gehen? Wir sehen, dass nur Gott das mit den Menschen machen kann. Wir können die Botschaft weitergeben, dann an die Person wahrnehmen, wo steht sie, was braucht sie, ist sie offen. Und dann es Gott erstmal überlassen, was Gott damit macht. Und wir werden verschiedene Reaktionen erleben. Spott, ja, freundliches Ablehnen, höfliches Ablehnen oder vielleicht Offenheit und Hunger nach dem Evangelium. Was können wir von Paulus lernen? Er hat die Nähe der Menschen gesucht. Er hat sehen wollen, was sie bewegt, was ihr Leben ausmacht. Er ist auf den Markt gelaufen. Heute haben wir Telefon, wir haben Internet, wir haben Microsoft Teams und was es nicht alles gibt, Zoom, um uns zu verbinden mit Menschen. Das gab es damals alles nicht. Die Menschen sind auf dem Markt, um sich zu treffen, um sich auszutauschen, um miteinander zu reden. Und da ist Paulus mitten rein. Das heißt nicht, dass wir jetzt heute alle auf den Markt gehen müssen oder nur auf den Markt, sondern dass wir auch die Dinge nutzen dürfen, die uns zur Verfügung stehen. Wobei das persönliche Gespräch immer das Bessere ist, um einfach die Mimik einer Person wahrzunehmen, die Gestik, die Reaktion. Da kommen die anderen Medien nicht ganz mit. Also auch da können wir von Paulus lernen. Er hat sich da nicht gescheut. Und er gibt ihnen Hoffnung durch die Botschaft. Das Evangelium ist eine Botschaft der Hoffnung. Es ist zwar auch ernst, ja, man kommt ins Gericht, wenn man es ablehnt, aber gerade deswegen hat Gott Jesus gesandt mit dem Evangelium, dass wir eben nicht ins Gericht kommen, dass wir diese Hoffnung annehmen können. Das war der Dienst von Paulus. So ist er, wenn wir seine Briefe lesen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wo die Missionare erzählt wird, wie die Missionare Petrus, Jakobus, Paulus, die Apostel, wie sie umhergezogen sind. Das war seine Botschaft. Müssen wir jetzt alle auch ein Paulus werden, ein Prediger, ein Verkündiger? Ich sag mal ja und nein. Wir sind nicht alle Lehrer oder Prediger. Und wir müssen es auch nicht, wenn wir da irgendwie auch das Gefühl haben, nee, das ist gar nichts für mich, wir müssen das auch nicht. Aber wir sollten in der Lage sein, jemandem zu erklären, woran wir glauben und warum wir das tun. Wir können zum Beispiel auch weitergeben, was wir mit Gott schon alles erlebt haben. Gebetserhörungen zum Beispiel, wo wir gebetet haben und Gott hat irgendwie, hat sich was, ein Türchen aufgetan, es hat sich ein Problem gelöst oder es ist irgendwas passiert. Ja. Wir können von unserer Hoffnung weitergeben. Die Hoffnung, dass wir sagen, ja, es ist schlimm, wie es gerade in der Welt zugeht, aber wir haben trotzdem eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Es gibt das Format Mitgebrachtes hier bei uns in der Gemeinde und das ist genau so ein Platz, wo man weitergeben kann, hey, was hab ich mit Gott erlebt? Oder auch vielleicht nur, hey, ich brauche gerade eure Gebetsunterstützung, ich brauche gerade eure Hilfe, ich hänge hier gerade in einer Situation drin. Gott wird uns dabei unterstützen und er wird an den Menschen arbeiten, mit denen wir in Kontakt sind. Da dürfen wir uns darauf verlassen. Es ist nicht alles, liegt nicht alles an uns. Wir haben eigentlich diese einfache Botschaft, die wir weitergeben können. Und Gott arbeitet an den Menschen. Die einen öffnen sich, die anderen erstmal nicht, manche auch nie. Das ist einfach die Realität. Das war bei Jesus auch nicht anders. Jesus ging es genauso. Er hat geweint um Jerusalem, weil so viele ihn abgelehnt haben. Es gibt viele Aufgaben in der Gemeinde. Singen, Kinderbetreuung, Besuchsdienst, Gebetsdienst. Nicht alle sind Prediger oder Lehrer oder Evangelisten. Aber es startet alles mit dem Glauben an das Evangelium. Damit beginnt die Glaubensreise. Und deswegen ist es so wichtig, wenn es dir auf dem Herzen liegt oder wenn Gott mal eine Gelegenheit schenkt, einfach die auch zu nutzen. So wie Paulus in Athen gestrandet ist erstmal, und auf seine Mitarbeiter wartet, der hat die Gelegenheit genutzt und Gott hat es begleitet und auch gesegnet. Und wir dürfen heute sogar davon lesen, 2000 Jahre später. Auch wir können Menschen in unserer Umgebung wahrnehmen, ihnen von unserem Glauben, von unserer Hoffnung berichten. Wie bekommen wir die Lebensrealität unseres Gegenübers mit? Was könnten wir da tun? Wir könnten Fragen stellen. Oft ist es so in Gesprächen, dass man das Gefühl hat, die Menschen erzählen am liebsten von sich selber, was sie Tolles gemacht haben oder wie gut sie das oder jenes hingekriegt haben. Ist ja auch in Ordnung, darf man auch mal machen, darf man sich darüber freuen. Aber ich habe so den Eindruck, das ist oft der Fall, dass man einfach nur von sich redet. Und in die Gefahr dürfen wir nicht laufen als Christen, dass wir nur von uns erzählen und den anderen quasi auch überfordern, sondern Fragen stellen. Hey, wie geht es dir eigentlich gerade? Und wenn jemand offen ist und da gewisses Vertrauen da ist, dann kann er auch da was erzählen und da kann man dann darauf einen Bezug nehmen. Wir haben in der Predigt von Martin vor 3 Wochen, haben wir vom Zuhören gehört. Einfach den Menschen zuhören. Das ist auch ein Teil, Menschen wahrzunehmen. Beziehungen können helfen, aber es ist oft gar nicht so richtig möglich, eine Beziehung aufzubauen. Stellt euch vor, seid im Zug unterwegs, wenn man mit dem Zug reist, oder im Flieger. Also ich bin auch schon mal geschäftlich, das ist auch schon ein Weilchen her jetzt, saß im Flieger und es saß auch ein, also es war damals in Südafrika und da war auch einer hat sich neben mich gesetzt, der dort Lokalpolitiker irgendwas war. Und da kam er auch kurz ins Gespräch über den Glauben. Das war nur ein Zwischenflug, also nicht der ganz lange Flug. Und wir hatten nicht viel Zeit, aber irgendwie hat sich es ergeben vom Glauben und hat sich angehört, ah ja, gut, super und so. Und was daraus geworden ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auch das kann Gott benutzen, solche kurzen Momente. Da war einfach eine Offenheit von ihm da, zumindest mal zuzuhören. Das ist nicht immer der Fall. Im Urlaub, vielleicht wenn ihr mit euren Kindern als Familie in Urlaub geht, da kann man ja oft auch schnell irgendwie Anknüpfungspunkte mit anderen Familien herstellen, mit anderen Kindern, die Kinder spielen miteinander. Kann man auch solche Gelegenheiten nutzen, nicht nur über das Wetter zu reden, nicht nur über den schönen weißen Strand zu reden, sondern wirklich auch zu sagen, hey, ich gehe das Risiko ein, dass ich verspottet oder belächelt werde oder dass ich abgelehnt werde, dass ich in eine Schublade gesteckt werde und als schräg angesehen werde. Ich sage manchmal, viele sehen die Christen als Außerirdische, die einfach in ihren Augen komisch sind. Ja. Wobei das Evangelium eigentlich so klar und logisch, in meinen Augen so logisch ist. Ja. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zur Evolutionslehre, die sagt, alles ist durch Zufall entstanden. Also da tue ich mich massiv schwerer, das zu glauben. Es gibt aber kein Patentrezept, das wir immer befolgen und dann haben wir immer Erfolg. Das gibt's nicht. Das haben viele schon versucht zu finden in der Christenheit. Das gibt's nicht. Gott hat immer ganz unterschiedliche Wege, um Menschen zu erreichen, ganz persönlich in ihrer Lebensrealität, in ihren Nöten, Ängsten und Sorgen. Und ich bin der Meinung, fast jeder, es gibt auch Menschen, die ignorieren irgendwelche Schwierigkeiten, aber fast jeder hat Nöte, Ängste, Dinge, die ihn beschäftigen, in der Familie, bei der Arbeit, hat Angst vor vor der Rezession, hat Angst vor den Kriegen, die gerade laufen. Das beschäftigt die Menschen, das beschäftigt auch uns Christen. Mich als Christ beschäftigt das auch. Und wenn ich die Hoffnung nicht hätte, dass da noch mehr ist, dann müsste man dran verzweifeln, wenn man die Nachrichten abends einschaltet. Gott möchte durch uns als Christen uns in diese Begegnungen hineinführen, um durch uns zu Menschen zu reden. Und auch das ist jetzt ein hoher Anspruch, dass wir sagen, hey, das überfordert mich total, ich kann das nicht, ich kann überhaupt nicht über den Glauben reden und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir müssen nicht perfekt und vollkommen sein. Gott kann auch mit unserem fehlerhaften und unperfekten Bemühen zu seinem Ziel kommen. Wenn ich überlege, was ich in meiner Anfangszeit als Christ, was ich da ich wusste so wenig eigentlich vom, ich habe das Evangelium verstanden, aber ich wusste so wenig vom christlichen Leben, ja, sagen wir es mal so, wenn du jung bist im Glauben, dann hast du noch nicht so viele Glaubenserfahrungen gemacht, was ich da weitergegeben habe, ja, also völlig blauäugig, es war richtig vom Evangelium, es hat gepasst, aber ohne Rücksicht auf Verluste, ich glaube, selbst das hat Gott irgendwo benutzen können. Vielleicht kennt ihr das auch, ja. Auch sowas kann Gott benutzen. Und das ist, heute macht man es vielleicht ein bisschen subtiler, ein bisschen anders. Aber auch das kann Gott benutzen. Wir müssen keine Superhelden, keine Superchristen sein, die durch den Glauben alles im Leben meistern und Herr jedes Problems sind. Das sind wir nicht. Wir können so tun, als wäre das so. In manchen Glaubenskreisen herrscht auch die Meinung, wenn du Probleme hast, glaubst du nicht genug. Da sagt die Bibel was ganz anderes. Gerade in unserer Schwachheit sehen die Menschen, worauf wir uns stützen und was uns Halt im Leben gibt. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen und die Menschen kriegen mit, hey, wir haben einen Halt und wir vertrauen auf Gott, auch wenn wir es gerade nicht im Griff haben und auch nicht keine Lösung sehen. Und das kann Menschen auch ansprechen, dass sie sehen, was sie eigentlich brauchen, diesen Halt, Vergebung, zurück zu Gott zu finden, wie es Paulus gesagt hat, sucht ihn, sucht Gott, er hat euch das Leben geschenkt. Und die Menschen wissen oft gar nicht, dass sie eigentlich tief im Herzen diese Sehnsucht haben. Und manchmal merken sie das, wenn wir ihnen Christen im Leben auch im Alltag begegnen. Ja, und ich glaube, Paulus hat den Menschen in Athen den Kern der biblischen Botschaft weitergegeben. Und der Kern der biblischen Botschaft, hat Paulus mal genannt, ist das Wort vom Kreuz. Also der Tod Jesu am Kreuz, warum musste er sterben für unsere Schuld? Seine Auferstehung, die Hoffnung, dass auch wir eines Tages ewiges Leben haben werden, auferstehen werden. Wir haben an Karfreitag und an Ostern daran gedacht. Und das ist auch wirklich, das sind diese zentralen Dinge im Glauben, womit der Glauben auch startet. Es gibt noch viel, viel, viele Dinge, die man im Glauben dann dazulernen darf. Durch kann man im Neuen Testament viel lesen, die Briefe, die Evangelien, wie lebe ich als Christ. Aber darum geht es heute erstmal nicht, sondern wahrnehmen des anderen, seine Lebensrealität wahrnehmen, und dann als Christ ihm in seine Situation die Botschaft, die christliche Botschaft vom Evangelium weitergeben. Lassen wir uns von Gott gebrauchen, dort wo er uns hingestellt hat, heißt immer so schön, wir können auch gar nicht anders. Dort wo wir sind, da hat uns Gott auch hingeführt. Wir müssen jetzt nicht alle die Koffer packen und nach Afrika als Missionar reisen. Mancher mag das vielleicht irgendwann aufs Herz bekommen, dann ist es auch in Ordnung. Aber Gott braucht auch hier Christen, da wo wir unterwegs sind, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft. Ich bin gespannt, was mein Nachbar, ob er es mal anspricht, das Thema, das ich eingangs gesagt hatte. ob er mal drüber nachdenkt und vielleicht mal eine Frage hat. Vielleicht hat er auch dann erst mal eine Frage, wenn das Leben ihm Schwierigkeiten in den Weg legt. Das ist leider oft so, dass dann erst die Menschen nachdenklich werden. Ich hoffe und ich wünsche uns, dass uns Gott da gebrauchen kann und dass er uns da auch noch gebraucht, da wo er uns noch hinführen möchte. Wir haben ja auch noch ein Stück Weg vor uns und wir wissen auch nicht, wo Gott uns hinführt und auch da kann uns Gott gebrauchen. Wir haben auch Zeugnisse gehört, in der Vergangenheit, wo Gott uns in verschiedene Situationen geführt hat, wo wir vielleicht gar nicht gedacht hätten, dass wir da jetzt mal hinkommen. Uns heißt, jemand kommt ins Pflegeheim und kann dort nochmal ein Zeugnis sein, auch im hohen Alter. Lassen wir uns von ihm gebrauchen. Das ist mein Wunsch für uns und ich schließe ab mit dem Gebet. Vater, ich danke dir, dass du uns diese so einfach verständliche Botschaft und doch so schwer annehmbare Botschaft für viele Menschen, dass du sie uns gegeben hast, dass wir es dass wir es glauben dürfen, dass du uns diesen Glauben geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass wir Menschen in unserer Umgebung, da wo du uns hingestellt hast, wahrnehmen, dass wir ein Licht sind in der Welt, Salz der Erde, dass wir auf dich Hinweisgeber sind, dass wir auf dich, auf dein Evangelium hindeuten, dass wir aber auch den Mut haben, klar dein Evangelium weiterzugeben, koste es auch, was es denn auch, dann auch kosten wolle, ob es Ablehnung, Spott, aber auch vielleicht Annahme ist. Da bitte ich dich darum, dass du uns da auch weiter an uns arbeitest, dass du uns Mut schenkst, dass wir uns gegenseitig Mut machen, deine Zeugen zu sein und deine Boten, deiner guten Botschaft. Und wer noch nicht diesen Schritt gegangen ist, für sich ganz persönlich, den Paulus beschrieben hat, Gott zu suchen und Vergebung bei ihm zu finden, für den bitte ich auch, dass du sein Herz anrührst, dass du es weit machst, offen machst und dass es einfach im Glauben auch annehmen kann. Amen.